Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, ja, guten Morgen, meine Damen, meine Herren. Ich bin also ganz berauscht davon, dass also um 10.30 Uhr am ersten Messetag es doch noch also Menschen gibt, die sich für das Urheberrecht interessieren. Ich hatte also die Befürchtung, ich stehe hier mehr oder weniger allein oder spreche so etwas Kafka-mäßig zu drei Leuten, darunter ein Kollege von mir, der auch noch dabei ist. Aber nein, bin also sehr froh, dass doch die einen oder anderen hergefunden haben. Und dann verbringen wir mal eine, wie ich hoffe, einigermaßen nette erste Messe. Na, so dreiviertel Stunde, denke ich, ungefähr wird es sein. Und ich sage Ihnen ein bisschen, was sich derzeit tut im Urheberrecht. Ich habe mir ein kleines Programm überlegt. Es gibt seit dem 1. März die Wissenschaftsschranke im Urheberrechtsgesetz. Die meisten von Ihnen werden davon gehört haben, aber wir wollen vielleicht noch mal kurz miteinander bereden, was das nun eigentlich bedeutet, was das auch insbesondere für die Verlage bedeutet, die wissenschaftliche oder Bildungsliteratur im weiteren Sinne machen. Dann wollte ich noch mal Revue passieren lassen, wie ist die Lage, Verlagsanteil und VG Wort, in welche Richtung geht da der Zug. Dann werfen wir gemeinsam einen Blick in den Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag, das kann ich gleich jetzt vorab schon sagen, da stehen viele Dinge drin, die also die Wünsche der Verlagsbranche zu erhören scheinen. Es sähe so aus, als hätte Herr Sprang vom Börsenverein, also dem Justizministerium, quasi die Feder geführt. So günstig ist das, was im Koalitionsvertrag steht. Und jetzt wollen wir alle mal hoffen, dass das, was da drin steht, nun auch tatsächlich von der Regierung umgesetzt wird und nicht in den Ausschüssen und in den weiteren Gesetzgebungsverfahren dann irgendwie doch wieder marginalisiert wird, wie man das in anderen Bereichen ja leider schon erlebt hat. Dann schauen wir noch ein wenig in die EU-Richtlinie zum Urheberrecht, die also so langsam zur Verabschiedung kommen soll. Und ja, und dann können Sie wieder Ihre Wege gehen und mich hier am Stand zurücklassen. Ja, seit 1. März 2018 gibt es die Wissenschaftsschranke. Ich dachte, ich zeige Ihnen mal so die handelnden Personen. Das ist also hier so mein, also jeder hat ja so seine, also jeder ist ja Fan von irgendwem. Also meine Tochter ist Fan von Rihanna und ich bin halt Fan von Herrn Dr. Sprang, weil ich finde, dass er also die Urheberrechtsszene hier beherrscht und also für den Börsenverein, für die Verlagsbranche und für alle, die sich also mit diesem Thema befassen, also sehr, sehr viel geleistet hat in den letzten Jahren. Und was da nicht geklappt hat in dem Bereich, das war sicherlich nicht seine Schuld, sondern man hat halt auch noch den einen oder anderen mächtigen Gegner. Das war im vergangenen Jahr der Herr Maas. Als Justizminister bereits wieder Geschichte, weil er jetzt Außenminister geworden ist. Aber ihm verdanken wir das Gesetz zur Wissenschaftsschranke. Er war auf den letzten Buchhändlertagen in Berlin. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von Ihnen vielleicht auch da gewesen war. Und hat dort eine Rede gehalten, hat also diese Wissenschaftsschranke auch verteidigt und hat gesagt, es ginge also bei der Wissenschaftsschranke, die ja doch im Wesentlichen wissenschaftliche Literatur kostenfrei für Universitäten in großem Umfang zugänglich macht, aber nicht nur für Universitäten, sondern auch für andere Bildungseinrichtungen. Das hat er damit verteidigt, dass er sagte, es ginge also darum, einen Ausgleich der Interessen der Urheber mit den Interessen der Allgemeinheit herzustellen. Das klingt ja immer gut, also Ausgleich, so die Interessen auf der einen Seite, Interessen der Verleger, die wollen halt Geld verdienen, und die Interessen der Allgemeinheit, die wollen halt Werke nutzen und möglichst barrierefrei das tun, klingt gut, ist aber falsch, weil das Urheberrecht ist kein Ausgleichsrecht. Das Urheberrecht ist erstmal das originäre Eigentumsrecht des Urhebers an seinem Werk. Und daraus fließt normalerweise, wie bei jedem Eigentumsrecht, auch die Befugnis, selbst darüber bestimmen zu können, was geschieht mit meinem Eigentum. Ich kann mir also, wenn ich Eigentümer einer Wohnung bin, kann ich die vermieten, wenn mir danach ist. Ich kann es aber auch lassen. Und es kann mir niemand vorschreiben, wie ich mit meinem Eigentum umzugehen habe. Da gibt es keinen Ausgleich. Beim Urheberrecht soll das also nach Auffassung von Herrn Maas anders sein. Das ist aber nicht richtig. Das Urheberrecht sichert zunächst mal dem Urheber das ausschließliche eigene Recht, selber darüber zu bestimmen, was passiert mit einem Werk. Und wenn ein Autor eben nicht will, dass sein Werk in kleine Schnipsel aufgeteilt Datenbanken an Bildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt wird, dann müsste es normalerweise so sein, dass er das eben verbieten kann, indem er dieses Recht halt niemandem einräumt. Und von all diesen Rechtspositionen des Urhebers wird jetzt also im Bereich der Wissenschaft, nicht nur dort, wir haben auch in anderen Bereichen zunehmend die Freigabe von Urheberrechten, gibt es nun also Regelungen, die das eben vorsehen, dass also hier eine Art Recht der Allgemeinheit auf Zugriff urheberrechtlich geschützter Werke geschaffen wird, schon gar, in dem Fall sogar noch quasi für umsonst. Ja, und das ist also ein ganz, ganz gravierender Eingriff, den wir in die Rechte der Urheber haben. Und die Urheber sitzen in dem Fall natürlich im gleichen Boot wie die Verlage. Denn dort, wo keine Bücher mehr verkauft werden, leiden natürlich nicht nur die Urheber, sondern leiden natürlich auch die Verlage als diejenigen, die deren Geschäft das ist. Also klingt gut, Ausgleich der Interessen, Urheber und Interessen der Allgemeinheit, führt aber in die falsche Richtung. Ja, ich habe hier nochmal das Bild gezeigt von Herrn Maas mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Kat Werner. Das war ganz wichtig im vergangenen Jahr, weil diese Beziehung hat uns sozusagen das Schlimmste erspart im Urhebervertragsrecht. Da war ja mal in der Diskussion, dass die Einräumung von Nutzungsrechten auf 5 oder 10 Jahre beschränkt werden sollte. Da hat aber Natalia Werner, die aus der Filmbranche kommt, ihrem Heiko gesteckt. Also so geht das nicht, jedenfalls nicht im Filmbereich. Und daraufhin wurden, so jedenfalls sagt es die Pharma, diese Regelungen wieder rückgängig gemacht. Ansonsten, also wie gesagt, jetzt Außenminister, jemand, der sich also auf jedem noch so glatten Parkett, wie das Bild hier zeigt, sich ja zu Hause fühlen wird. Als nächstes bekommen wir dann Katharina Barley von der SPD als Justizministerin. Die war Anwältin, Richterin und Referentin und seit 2017 Familienministerin, ist im Urheberrecht noch ein vollkommen unbelecktes Blatt, also unbeschriebenes Blatt. Die hat sich also im Urheberrecht noch nicht hervorgetan. Das Einzige, was man von ihr weiß, ist, dass sie also Führungsämter bei Verdi innehatte und also da über diese Schiene sicher den Schriftstellern und Urhebern nahesteht. Das kann für die Verlagsbranche günstig sein, nämlich dort, wo die Urheber und die Verleger in einem Boot sitzen, beispielsweise Wissenschaftsschranke. Es kann aber auch für die Verleger eher ungünstig sein, wenn es um Fragen geht, in denen Urheber und Verleger nicht in einem Boot sitzen, also beispielsweise im Urhebervertragsrecht. Da muss man mal sehen, was diese Personalie für die Zukunft bringt. So, seit 1. März, also jetzt seit 15 Tagen, gibt es die sogenannte Wissenschaftsschranke. ich hatte es ja schon angesprochen, werden das gleich im Detail noch sehen, beinhaltet eine weitgehende Freigabe von Inhalten an Universitäten und anderen Einrichtungen. Eigentlich darf man das gar nicht Wissenschaftsschranke nennen, sondern müsste es eigentlich Bildungsschranke nennen oder Bildungsliteraturschranke nennen, weil eben nicht nur wissenschaftliche Einrichtungen davon begünstigt werden. In der Begründung des Gesetzes steht so locker drin, also es ist uns schon klar, dass da die Wissenschaftsautoren hier die Verlierer sind, dieser Wissenschaftsschranke, weil die werden weniger Geld verdienen, aber das macht auch nichts, weil die sind auf Einnahmen nicht angewiesen. So steht das da in der Begründung drin, weil man da im Justizministerium der Auffassung ist, naja, also wer wissenschaftlich schreibt, das sind ja alles Leute, die irgendwie noch einem anderen Beruf nachgehen, also irgendwie Hochschulprofessoren sind oder sonst wie Forschende, Lehrende, vielleicht Anwälte, Richter, wer auch immer, also alles Leute mit einem geregelten Einkommen, und in diesem Bereich ist es dann nicht so wichtig, dass die Geld verdienen, was natürlich mit dem Gesetz nicht zu vereinbaren ist, denn also im Urheberrechtsgesetz steht drin, dass Urheber Anspruch auf eine angemessene Vergütung haben, da steht aber nicht drin, dass also wissenschaftliche Urheber ein bisschen weniger kriegen sollen. Das hat also mit dem Gesetz, so wie wir es kennen, nichts zu tun. Die angemessene Vergütung erfolgt über eine Verwertungsgesellschaft. Das ist ja der Trend der Zeit. Es werden immer mehr Schranken begründet, also immer mehr weitere Nutzungen von urheberrechtlichen Werken erlaubt. Und die Vergütung dafür soll pauschal über Verwertungsgesellschaften abgefunden werden. Das ist ein für uns eher ungünstiger Trend der letzten Jahre, denn wir leben ja immer von der Einzellizenzierung oder zum Gutteil von der Einzellizenzierung. Und je mehr über Verwertungsgesellschaften abgerechnet wird, über Pauschalen, die dann eben meistens gering sind, desto weniger kommt am Ende bei den Verlagen an. Hinzu kommt noch, dass die aktuelle Rechtslage in Bezug auf die VG Wort die Verleger komplett ausschließt von jeder Beteiligung, auch aus diesen Einnahmen, die durch die Länder über die Kultusministerien bezogen auf die Wissenschaftsschranke bei der VG Wort eingehen werden. Denn Sie wissen ja, nach dem Vogelurteil, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, sind die Verlage momentan überhaupt nicht beteiligt. Es sei denn, die Autoren geben ihnen hier so eine Freigabeerklärung, was aber die wenigsten tun. Also das aktuelle Recht gibt den Verlagen gar keine Beteiligung, und demgemäß ist momentan auch gar keine angemessene Vergütung an der wissenschaftlichen Nutzung von Werken seit dem 1. März mehr gegeben. So, also, was waren die Ziele? Die Vorschriften über die erlaubnisfreien Nutzungen für Bildung und Wissenschaften werden neu geordnet, konsolidiert und vereinfacht. Also man war der Auffassung, die bisherigen Regelungen sind in 7 oder 8 Paragraphen verteilt. Das ist zu viel und zu unübersichtlich. Man hätte das gerne etwas einfacher. Man will die Potenziale der Digitalisierung und Vernetzung für Unterricht und Wissenschaft besser erschließen. Das ist immer gut. Es geht um die Wahrung der berechtigten Interessen der Urheber. Das steht in jedem Gesetz drin, das wir in den letzten Jahren gelesen haben. Also das ist ein schöner Satz, der nicht viel kostet. Gesetzlich erlaubte Nutzungen sind regelmäßig angemessen zu vergüten. Auch das eine Binsenweisheit. Was dann eben angemessen ist, das ist ja die Frage. Ja, da scheiden sich dann natürlich am Ende aller Tage auch die Geister. Herr Maas hatte auch mal gesagt bei der Rechtfertigung seines Gesetzespakets, naja, die Urheber sollen sich nicht so anstellen, die kriegen ja eine angemessene Vergütung. Dann sagt jeder, der sich nicht so auskennt, das ist ja toll, angemessene Vergütung, dann brauchen sie doch gar nicht meckern. Aber wie man weiß, sind die Vergütungen, die pauschal über die Verwertungsgesellschaften kommen, eben nicht in der Lage, die im Einzelgeschäft lizenzierten Vergütungen zu erreichen. Verleger sollen auch künftig an der angemessenen Vergütung beteiligt werden. Da freut man sich, aber das ist bisher halt eben noch kein Gesetz. Und ob es Gesetz wird, das steht derzeit noch so etwas in den Sternen und hängt ab von einer Entwicklung auf europäischer Ebene, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. So, was steht drin? Der entscheidende Paragraph ist zunächst mal der Paragraph 60a des Urheberrechtsgesetzes. Zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an Bildungseinrichtungen dürfen zu nicht kommerziellen Zwecken bis zu 15% eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben werden. Was heißt das? Abbildungen, da hatte ich noch vergessen, der zweite Absatz, Abbildungen, einzelne Werke aus derselben Zeitung oder Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke dürfen abweichend von Absatz 1 vollständig genutzt werden. Das heißt, wir haben also auch die Möglichkeit, dass die Universitäten und Bildungseinrichtungen vollständige Werke, also insbesondere Zeitungs-, Zeitschriftenbeiträge, aber auch vergriffene Werke, also Werke, die nicht mehr lieferbar sind, zu nutzen. Es ist ja dran gedacht, dass bei den Bildungseinrichtungen, also wenn man sich mal so vor Augen hält, ein Universitätsinstitut, einfach halt halber mal ein juristisches Institut, dass die sich sagen, also wir wollen sehen, dass wir möglichst wenig eigene Bücher und Materialien noch anschaffen müssen, Zeitschriften beispielsweise, Zeitschriftenbeiträge, die lagen sonst immer in Präsenzbibliotheken aus. Wir kaufen jetzt einfach weniger Zeitschriften und stellen die Zeitschriftenbeiträge dann ins Internet. Das geht ins Intranet der Hochschule, auf das die Studenten Zugriff haben. Das geht, weil eben einzelne Beiträge aus derselben Zeitung oder Zeitschrift dann in ausgewählter Form zugänglich gemacht werden können. Hinzu wird kommen, dass Institute Handapparate schaffen werden, in denen sie ausgewählte Werke für die Studenten bereitstellen und dann sagen, also das, was da drin ist in diesem Handapparat, das reicht fürs Studium aus. Also das reicht fürs Jurastudium aus. Die Bildungseinrichtungen sind übrigens nicht nur Hochschulen, wie man immer so denkt, so, weil man denkt so an Wissenschaftsschranke, sondern Bildungseinrichtungen sind frühkindliche Einrichtungen, Schulen, Hochschulen, gut, Einrichtungen der Berufsausbildung oder der sonstigen Aus- und Weiterbildung. Also frühkindliche Einrichtungen, das meint Kindergärten, vielleicht sogar Kinderkrippen. Da ist natürlich mit Wissenschaft, also wenn wir sprechen von Wissenschaftsschranke, da ist dann natürlich, also jedenfalls in den Kindergärten, die ich aus eigener Anschauung bei meinen Kindern so kenne, da war Wissenschaft, die wissenschaftliche Arbeit kam da relativ kurz. Also da war nicht viel Wissenschaft, ja. Aber die sind jedenfalls auch begünstigt, ebenso Schulen. Das wird natürlich auch in der Schulbuch, im Schulbuch-Literaturbereich erheblich einschlagen. Und dann sonstige Außenweiterbildung, also auch die Volkshochschulen, also Deutsch für Flüchtlinge, Einführungs-, Eingliederungs-, sonst was Kurse. Also alles vom Kindergarten bis zum Seniorenkurs an der Volkshochschule ist von dieser angeblichen oder in Anführungszeichen gesetzten Wissenschaftsschranke umfasst. In Wahrheit handelt es sich um eine, wie ich sagte, Bildungsschranke. Ja, bis zu 15% können genutzt werden. Ich habe mir das mal an einem Beispiel versucht zu verdeutlichen. Wenn Sie mal sich vor Augen halten, das Schuldrecht, das allgemeine Schuldrecht im bürgerlichen Gesetzbuch besteht im Wesentlichen aus 6 Kapiteln, Kaufrecht, Werkvertragsrecht und so weiter. Und jetzt machen Sie einen solchen Apparat für Studenten und dann nehmen Sie aus dem Lehrbuch 1 15% Inhalt, aus dem Lehrbuch 2 15% Inhalt, aus dem Lehrbuch 3 15% Inhalt und so weiter. Und wenn Sie 6 Lehrbücher haben, dann haben Sie einen Handapparat aus 100%, also haben das gesamte Rechtsgebiet aus unterschiedlichen Quellen, können sich auch immer noch das Schönste aussuchen oder das Beste aussuchen, was es zum jeweiligen Bereich gibt, zusammengestellt, ohne dass irgendeine Lizenz hätte bezahlt werden müssen. Und die Studenten können dann ohne eigene Bücher kaufen zu müssen und ohne in die Unibibliothek gehen zu müssen, ohne dass die Unibibliothek größere Anschaffungen tätigen muss, ihr Studium dort bestreiten. Also wir können noch nicht sagen, welche Auswirkungen das auf den wissenschaftlichen Verlagsbereich haben wird, aber die Prognosen sind da nicht gut. Also die Werke, also die 15% dieser Werke, können vervielfältigt verbreitet öffentlich zugänglich gemacht werden. Das meint in erster Linie nach der Vorstellung des Gesetzgebers Intranetze, also über digitale Zugänglichmachungen über das über Online-Angebote. Aber es ist auch genauso möglich, Bücher herzustellen, also die Dinge zu drucken, Skripten zu machen, in der Vorlesung die Werke zu nutzen. Also man könnte beispielsweise so ein Buch herstellen als Universität mit so einer Art Best-of-Schuldrecht oder Best-of-Orthopädie und diese Werke dann für umsonst an den Universitäten, den Studenten in die Hand drücken. Vollständig, sagte ich, dürfen genutzt werden Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Zeitung oder Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke. Da ist noch nicht so ganz klar, was ist denn eigentlich wann ist denn ein Werk eigentlich so richtig vergriffen? Also wir haben jetzt beispielsweise, es kommt raus, eine neue durchgesehene 7. Auflage von Orthopädie 1 eines berühmten Orthopäden. Ja, ist denn dann die 6. Auflage, wenn die...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.